Ein ohrenbetäubendes Dröhnen. Eisige Kälte. Totale Dunkelheit. Ever kann nichts sehen, nichts hören, sich nicht bewegen. Sie weiß nur eines. Sie befindet sich mitten in einer Gewitterwolke. Gefangen in einem Aufwind, der sie immer höher zieht. 6000 Meter. 7000 Meter. 8000 Meter. Die Gleitschirmpilotin hat jede Kontrolle verloren. Ihr Körper ist einer extremen Belastung ausgesetzt. Sauerstoffmangel, Unterkühlung, Hagelschlag. Und jeden Moment kann ihr Gleitschirm zerreißen. Ever verliert das Bewusstsein. Es scheint, als gäbe es keine Hoffnung mehr. Doch dann geschieht das Unglaubliche.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Willkommen bei einer neuen Folge des Galileo-Podcasts. Mein Name ist Peter Kreiner und in unserer heutigen Geschichte geht es um Sie.
Ich heiße Ewa Wiśniewska und habe einen Gleitschirmgewitterflug auf über 10.000 Meter überlebt.
Beim Paragliden ins Innere einer Gewitterwolke gesogen werden. Wie überlebt man das und wie kann sowas überhaupt passieren? Wie ist es da drin und was macht man danach? All das werden wir heute herausfinden, aber wir beginnen erstmal am Anfang der Story.
Es ist 2007. Wir sind in Manila, Australien. In diesem Jahr findet dort die Gleitschirmweltmeisterschaft statt. Nur die besten Gleitschirmpiloten der Welt haben sich auf den Weg in die Berge Australiens gemacht, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Unter ihnen ist auch Ewa Wiśniewska. Die 35-Jährige zählt zu den erfolgreichsten Wettkampfpilotinnen der Welt. Sie gilt als Favoritin. Eine Woche vor der WM beschließen Ewa und die anderen Teilnehmer, an einem Vorbereitungsturnier teilzunehmen. Der Veranstalter gibt den Athleten grünes Licht zum Starten. Und das, obwohl es eine Unwetterwarnung gibt. Da die Paraglider vermuten, dass die Wolken in eine andere Richtung ziehen, als sie ihren Flug geplant haben, entscheiden sie, das Training stattfinden zu lassen. Am Anfang läuft alles wie gewohnt. Vor ihnen befinden sich nur ein paar gewöhnliche Wolken. Und Ewa ahnt nicht, dass sich die harmlos aussehende Wolke vor ihr im Inneren zu einer Gewitterwolke entwickelt. Die Gleitschirmpilotin wird durch die extrem starken Aufwinde auf einmal in die Wolke hineingesogen. Sie ist völlig machtlos. Durch den Auftrieb wird Ewas Gesicht nach hinten gezogen. Ihre Arme sind schwer wie Blei. Wenn sie es schon nicht schafft, gegen die Thermik anzukämpfen, sagt sie sich, dann kann sie die Winde auch nutzen. Sie versucht, seitlich aus der Wolke herauszufliegen. Doch Ewas Plan geht nicht auf. Im Inneren der Wolke sieht sie nichts, verliert die Orientierung. Die Fliehkräfte schnüren ihr den Atem ab. Mit bis zu 80 km/h wird sie immer weiter nach oben gezogen. Ewa ist nun in 6000 Metern Höhe. Es ist so kalt, dass sich die Regentropfen in tischtennisballgroße Hagelkörner verwandeln, die ihren Gleitschirm zu durchlöchern drohen. Noch hält der Schirm, aber wie lange noch? Blitze schießen um Ewa herum. Sie durchbricht die 8000 Höhenmeter-Marke, befindet sich in der sogenannten Todeszone. In dieser verbrauchen Menschen mehr Sauerstoff, als sie aufnehmen können. Um Ewa herum hat es minus 30 Grad Celsius. Die Hagelkörner schlagen ihr ins Gesicht und sie droht zu erfrieren. Sie muss jetzt unbedingt an Höhe verlieren, sonst stirbt sie. Doch Ewa kann nichts mehr tun, denn sie ist nicht mehr bei Bewusstsein.
An dieser Stelle stoppen wir die Geschichte, denn es gibt viele Fragen. Wer ist die Frau, die sowas erlebt hat und wie ist sie da überhaupt hingekommen? Ewa wird 1971 in Polen geboren und um die Jahrtausendwende kommt sie zum ersten Mal mit dem Paragliden in Kontakt.
Vor 24 Jahren wollte ich anfangen zu studieren und ich musste eine Aufnahmeprüfung in Polen machen, weil ich da mein Abi gemacht habe. Und bin dahin und mein Bruder hat mir erzählt, dass er am Wochenende zum Gleitschirmkurs geht. Und dann war gleich, was, das gibt's in Polen? Und dann bin ich natürlich gleich sofort mit ihm hin und habe dort einen Grundkurs gemacht. Und dann, als ich zurück nach Deutschland kam, dachte ich, bevor ich mit dem Studium anfange, mache ich schnell noch einen weiteren Kurs, weil danach werde ich keine Zeit haben. Und für die Höhenausbildung sind wir in die Alpen gefahren. Und als ich dann meinen ersten Höhenflug gemacht habe, wo ich dann 1000 Meter unter mir hatte, war einfach wow. Und da habe ich gedacht, Mensch, ich habe zu dem Zeitpunkt in Hamburg gewohnt und habe gedacht, was soll ich jetzt in Hamburg? Und ich brauche jetzt Berge. Und dann komplett alle Pläne umgeschmissen. Ich habe dann nicht mehr studiert, sondern habe mich dann nur noch für Fliegerei verschrieben. Das war wirklich wie ein Virus, der mich befallen hat und ich konnte nicht aufhören. Also einfach dieses Gefühl, schon bei diesem Grundkurs, als ich den Schirm aufgezogen habe und eben die ersten paar Schritte und als mich der Gleitschirm einfach gehoben hat, also dieses Gefühl vergisst man nie. So, wow, so getragen zu sein von diesem Flügel, wunderschön. Und dann aber eben, wenn man dann auch noch so in den Bergen fliegen kann und die Perspektive, die so wenigen vorbehalten bleibt und dann auch noch aufdrehen kann und mit den Vögeln gemeinsam in der Thermik fliegen und die Berge nicht nur von den Spitzen, sondern drüber zu sehen und den Weitblick, diese Freiheit, das ist einfach einmalig.
Und es hat dann gar nicht so lange gedauert, bis sie auch mit den Wettkämpfen angefangen hat. Denn 4 Jahre, nachdem sie das erste Mal geflogen ist, wurde sie schon Teil der deutschen Nationalmannschaft.
Mit der Wettkampffliegerei war das auch ein totaler Zufall, weil ich bin die ersten 3 Jahre einfach nur für mich alleine geflogen. Ich wusste auch überhaupt nicht, wie gut ich fliege, weil ich mich mit niemandem verglichen hatte. Und einmal bin ich nach Deutschland gefahren, nach Garmisch, da war so ein German Cup und da haben Leute gefragt, kommst du zu dem Wettbewerb? Und sagte, nee, ich fliege einfach nur so euch hinterher, schaue mir das an. Und dann sagten sie, nein, flieg mit, du wirst sehen, du wirst ganz anders fliegen und wirst anders motiviert sein. Und dann sagte ich, ja gut, dann, wenn ihr das sagt, probiere ich das mal. Und dann war es in der Tat, ich habe dann plötzlich festgestellt, dass ich gar nicht so schlecht bin. Und dann habe ich mir vorgenommen, gut, dann kann ich das mal probieren. Habe dann für die kommende Saison mir gedacht, dann gehe ich zu den Wettbewerben, wo man sich nicht qualifizieren muss. Habe mir mein Ziel gesteckt, dass ich am Ende der Saison mich für die Liga qualifizieren möchte, für die deutsche Liga. Und dann nach 2 Wettbewerben war ich schon qualifiziert und der Nationalmannschaftschef hat gesagt, er möchte mich gerne in der Nationalmannschaft haben. Und im September bin ich schon zu der ersten Europameisterschaft gefahren. Und das war für mich so, oh, hätte ich nie vermutet, dass es, ich sag mal, ja, dass es so schnell gehen kann. Und ich wusste auch nicht, dass ich so gut bin. Weil woher?
Bei Wettkämpfen im Gleitschirmfliegen müssen Piloten eine bestimmte Route abfliegen. Und wer am schnellsten ist, der gewinnt. Und dass Eva da richtig gut war, das zeigt sich recht schnell, denn 2005 wird sie schon Vize-Weltmeisterin. Es ging also alles sehr schnell bei ihr. Doch das Wettkampffliegen hat auch ein bisschen das Fliegen an sich für sie verändert.
Also es ist so, als ich anfing zu fliegen, war natürlich dieses Freiheitsgefühl, einfach so wie von Anfang an, das war das, was mich angetrieben hat, also ja, diese Passion. Und als ich dann mit dem Wettkampf anfing, war natürlich schön, immer wieder zu gewinnen. Und ja, dann will man natürlich weiter. Und da es gut lief und ich alles Mögliche gewonnen habe, stieg natürlich die Erwartungshaltung, sowohl von mir selbst als auch von anderen. Und irgendwann merkte ich aber nicht, dass es jetzt eine ganz andere Fliegerei ist. Weil wenn wir jetzt so fliegen, wie eben die Leute, dann kann jeder hinfliegen, wo er möchte, solange wie er möchte und geht landen, wenn er keine Lust mehr hat. Und beim Wettkampf wird die Route vorgegeben und dann muss man so schnell wie möglich diese Route abfliegen. Ja, das ist wie ein Rennen und da hat man keine Lust oder keine Zeit für irgendwie große Sightseeing-Flüge und irgendwie die Landschaft zu genießen. Klar, aber da ist man halt fokussiert. Man muss gewisse Ziele erreichen, Wendepunkte. Und eben so schnell wie möglich sein. Und das ist ganz was anderes. Und ja, so mit der Zeit habe ich irgendwie gemerkt, dass es dann auch weniger Spaß macht. Und vor allem, man fliegt dann auch bei Bedingungen, wo man eben selbst nicht mehr fliegen würde, aber wenn man schon in Führung ist und wenn man dann plötzlich sagen würde, nee, heute fliege ich nicht, weil mir das Wetter nicht gefällt, dann gibt man natürlich den Gewinn an jemand anderen ab. Und das ist dann schwierig. Also gerade wenn man dann schon auch Sponsoren hat und man will natürlich die Platzierungen erreichen, dann fängt das an, halt ein bisschen gefährlich zu werden, weil man dann vielleicht auch eben ja bei Bedingungen fliegt, wo man nicht fliegen sollte.
Zu dem Vorfall in Australien sagt Eva heute, dass sie das Wetter einfach brutal unterschätzt hat. Aber wie ging es da überhaupt weiter? Wir erinnern uns, Aufwinde lassen Eva immer weiter nach oben steigen. Sie ist bereits bewusstlos.
Evas Schirm hat seinen Steigflug auf einer Höhe von 10.000 Metern beendet. Das ist die Höhe, auf der normalerweise Flugzeuge unterwegs sind. Bei minus 50 Grad Celsius ist ihr Körper mit einer Eisschicht überzogen. Evas anhaltende Bewusstlosigkeit rettet ihr das Leben. Denn in der Ohnmacht schlägt ihr Herz langsamer und verbraucht kaum Sauerstoff. Fast 45 Minuten kreist sie in eisigen Höhen. Bis das passiert, was die Piloten am meisten fürchten. Ihr Gleitschirm fällt in sich zusammen. Mit über 100 km/h rast die Extremsportlerin senkrecht nach unten. Doch genau das sollte Evas Rettung sein. Denn wie durch ein Wunder öffnet sich ihr Schirm wieder. Eva wird durch den Öffnungsstoß so durchgerüttelt, dass sie ihr Bewusstsein wiedererlangt. Ganz vorsichtig leitet Eva den Sinkflug ein. Ihr Gleitschirm ist durchnässt und voller Hagelkörner. Wenn sie nicht Acht gibt, könnte er ein zweites Mal kollabieren. Doch sie schafft es. Etwa 70 Kilometer von ihrem Startplatz entfernt findet Eva einen geeigneten Landeplatz und hat endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Ihre Teamkollegen holen sie dort ab und fahren sie direkt ins Krankenhaus. Erst als sie die GPS-Daten ihres Fluges auslesen, wird klar, was wirklich passiert ist. Eva befand sich tatsächlich auf einer Höhe von über 10.000 Metern. Damit hält sie den inoffiziellen Rekord für den höchsten Gleitschirmflug. Trotz der eisigen Höhe erleidet Eva nur leichte Erfrierungen.
Wie viel Glück sie da wirklich hatte, zeigt sich auch daran, dass ein anderer Pilot bei genau diesem Flug von einem Blitz getroffen wurde und dabei ums Leben kam. Und Blitze sind nicht mal die einzige Gefahr. Das Innere einer Gewitterwolke ist so, als ob man in einem riesigen, chaotischen, tobenden Mixer gefangen ist. Es gibt heftige Auf- und Abwinde, die an allem zerren, was sich darin befindet. Wassertropfen, Eiskristalle, Graupel und im Zweifelsfall auch Menschen. Blitze zucken in alle Richtungen und sind wie grelle Stroboskopeffekte in einer dunklen Disco, begleitet von einem ohrenbetäubenden Donner. Die Kälte ist auch nicht die einzige Herausforderung für den menschlichen Körper. Die schnellen Wechsel der Auf- und Abwinde erzeugen immense G-Kräfte, die den Körper pressen und belasten und die Atmung erschweren und den krassen Wechseln das Gefühl von schwereloser Leere oder erdrückender Schwere hervorrufen können. Das zu überleben, das gleicht eigentlich einem Wunder. Und auch wenn sie das alles gar nicht so mitbekommen hat, an Eva ist das Ganze trotzdem nicht spurlos vorbeigegangen.
Also nach dem Vorfall in Australien habe ich natürlich für mich so eine große Frage gestellt. Was machst du eigentlich? Warum kam es dazu? Und ja, ich wusste, ich muss irgendwas ändern. Und bis zu dem Zeitpunkt war ich sozusagen so ein bisschen unerschrocken und dachte mir, okay, solange andere auch fliegen, fliege ich auch und ich kämpfe bis zum Schluss, ich gebe nicht auf und habe auch so ein bisschen gesehen, wenn ich landen gehe, dann gebe ich auf, ja, dann bin ich Verlierer. Und dann habe ich überlegt, ob ich komplett mit dem Fliegen aufhöre, aber das kam irgendwie gar nicht in Frage. Dann habe ich überlegt, ob ich mit dem Wettkampf aufhöre, weil das ist halt, wenn man eine Sportart professionell im Wettkampf betreibt, dann geht man an andere Grenzen als eben als Hobbysportler. Und dann habe ich überlegt, also so wie es passiert ist, will ich nicht aufhören, weil das ist irgendwo, ich habe dann meine Lektion nicht gelernt. Und deswegen habe ich mir damals vorgenommen, nein, so höre ich nicht auf. Ich möchte mir wieder selber beweisen und ich habe auch meinen Eltern versprochen, dass ich nicht aufhöre, aber ich werde einfach keine Risiken mehr eingehen. Und habe dann gesagt, okay, ich möchte wieder zu der Spitze, möchte wieder den ersten Platz, aber eben auf eine sichere Art und Weise. Und musste dann natürlich, das war der schwierigste Punkt, die schwierigste Lektion, akzeptieren, dass ich dann nicht immer gewinnen werde. Und das war natürlich für so einen ehrgeizigen Mensch, wie ich bin, schwierig. Aber ich dachte, okay, das ist genau das, was ich lernen muss. Nein zu sagen, obwohl andere noch fliegen. Und dann, nachdem ich mir das mehrmals bewiesen habe, und dann wieder Europameisterin wurde, aber gut, jetzt ist meine Mission erfüllt, jetzt kann ich aufhören.
Eva hört nicht mit dem Fliegen auf und nimmt sogar eine Woche nach dem Gewittervorfall, wie geplant, an dem WM-Wettkampf teil. Doch ihre Einstellung zum Wettkampffliegen hat sich grundlegend geändert. Sie will weiterhin zu den Besten gehören, aber ohne unnötige Risiken einzugehen. Diese neue Herangehensweise zeigt sich deutlich in den folgenden Monaten und Jahren. Im Dezember 2007 stellt Eva einen neuen deutschen Rekord auf, indem sie eine Strecke von 300 Kilometern fliegt. Bemerkenswert ist, dass sie sich für eine sichere Landung entscheidet, obwohl sie die Chance hatte, weiter zu fliegen und einen Weltrekord aufzustellen. 2008 wird Eva Europameisterin, wobei sie ihrem Vorsatz treu bleibt, keine unnötigen Risiken einzugehen. Bei den Weltmeisterschaften 2009 in Mexiko zieht sie sich aufgrund gefährlicher Bedingungen vorzeitig zurück. Eine gute Entscheidung, denn tragischerweise kommt bei diesem Wettbewerb ein Pilot ums Leben. Diese Erfahrungen führen dazu, dass Eva sich aus dem Wettkampfsport zurückzieht. Stattdessen gründet sie eine Flugschule und eine Akademie für Persönlichkeitsbildung, um ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiterzugeben. Evas Entwicklung zeigt eine bemerkenswerte Veränderung in ihrer Perspektive auf den Sport und das Leben im Allgemeinen. In ihren eigenen Worten beschreibt sie diese neue Erkenntnis so.
Meine Erkenntnis, dass das Vergleichen mit den anderen eigentlich gar keinen Sinn macht, weil jeder hat andere Voraussetzungen. Gerade in dem Sport ist Gewicht ein Vorteil. Ich habe ja sehr wenig Gewicht und werde nie so einen großen Schirm mit einer guten Leistung fliegen können wie eben schwere Personen. Und es spielt aber auch keine Rolle mehr für mich, wie bin ich im Vergleich zu jemand anderem, sondern ich habe irgendwie verstanden, ich muss einfach mich selbst betrachten, wer bin ich heute, wo möchte ich hin und wie kann ich mich verbessern, unabhängig davon, wie andere sind. Und seitdem macht Wettkampf für mich überhaupt keinen Sinn mehr und ich interessiere mich auch überhaupt, ich weiß nicht mal, wer der aktuelle Weltmeister ist und so, überhaupt nicht mehr. Und eben, da habe ich festgestellt, ich will wieder diese Freude am Fliegen haben, selber entscheiden zu können, wo ich hinfliege, selber entscheiden, bei welchen Bedingungen, wann ich landen gehe und versuche das auch irgendwie Leuten zu vermitteln. Es kommt nicht auf die 10 Minuten oder Stunde Flug an bei gefährlichen Bedingungen, sondern eben, man sucht sich das Fenster aus, wann man startet und lieber einmal zu früh landen gehen als zu spät oder lieber auf den Flug verzichten als dann bereuen.
Eva hat auf eine harte und spektakuläre Art und Weise gelernt, ihrem Bauchgefühl zu vertrauen. Das ist es, was auch mich ganz persönlich an Evas Geschichte fasziniert. Wie weit man gehen kann, ist nicht immer von äußeren Faktoren abhängig und sollte eine ganz persönliche Entscheidung bleiben. Das soll aber nicht bedeuten, dass man immer nur in der Komfortzone bleibt. Manchmal lohnt es sich auch, über das Bekannte hinauszugehen. Und ganz ähnliche Geschichten von Menschen, die Unglaubliches überlebt haben, findet ihr übrigens auch auf dem Superstreamer Join. Kostenlos und jederzeit verfügbar. Guckt mal in die Galileo-Mediathek rein. Die Real Survivor haben Geschichten von Menschen, die fast zu krass sind, um wahr zu sein, sind es aber doch. Und falls euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter. Wir freuen uns über jeden, der hier reinhört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Baba.